Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Die Weihnachtsmärkte machen auf. Es wird so ein bisschen kälter. Nicht kalt genug, offensichtlich nicht kalt genug, aber ein bisschen kälter. So langsam öffne ich mein Herz für Weihnachtsstimmung.
Ich komme ein bisschen in Stimmung auch, an was mich das erinnert, als wir gerade hier zusammen hergelaufen sind zum Büro zum Aufnehmen. Und in Köln wirklich an jeder Ecke eigentlich schon so ein Weihnachtsmarkt gerade aufgebaut wird oder schon steht und die Leute da in ihren Tanktops und kurzen Hosen sich einen Glühwein holen. An was mich das erinnert, also ne, ein bisschen kälter ist es inzwischen natürlich schon, aber an was mich das erinnert, ich habe ja eine Zeit lang die Serie Der Horm ist der Horm wahnsinnig gern geschaut. Also diese Soap im Bayerischen Rundfunk und eine Freundin von mir arbeitet da und deswegen weiß ich, was die ungefähr für Drehzeiten und Vorläufe für bis zur Ausstrahlung haben. Und die Folgen von denen, die an Weihnachten spielen, wurden ausnahmslos im August gedreht. Wenn es am heißesten ist.
Ja, wenn auch die Schauspielerinnen und Schauspieler so gar nicht im Weihnachtsmodus
und
sind.
Und braun wirklich, ja. Also ohne
Ende. Hat noch so ein Las Canarias Hotel T-Shirt an.
So eine Honolulu Blumenkette umhängen.
Komplett
so.
Durchgebräunt.
Und auch so das All-Inclusive-Bändchen noch so am Handgelenk.
So Bikini-Streifen vom Bräun.
Ja. Cremen sich so mit Sonnencreme ein. Und daran erinnert mich das gerade ein bisschen. Und es war immer herrlich, das sind immer meine Lieblingsfolgen bei Der Horm ist der Horm. Weil im Hintergrund ist das knalligste Grün an den Bäumen, das du dir vorstellen kannst. Und die Leute schwitzen und schwitzen und schwitzen und haben aber so dicke Schals rum. Und
ja,
so
und so tun so, als wäre es kalt.
So, kannst du mir noch mal den Glühwein? Beziehungsweise wenn die Bayerischen, kannst du mir noch mal den Glühwein? Ist zapfig, gell?
Und du siehst so Schweißperlen auf der Stirn.
Exakt so ist es. Wirklich so ist es. Gerade das nicht so, wie man es kennt, an so Apotheken hängen doch oft so Thermometer. Mhm. So plus 43 Grad eingeblendet wird.
Ja, im Hintergrund jemand so in Shorts auf dem Skateboard.
Ja, exakt.
Oh Mann.
Das habe ich immer geliebt.
Ja, aber dann sind ihrer Zeit voraus. Also so wird Weihnachten in 20 Jahren wahrscheinlich wettertechnisch aussehen. Ja. Und die altern gut. Das Gegenteil von so Bulli-Herbig-Filmen. Ich habe letztens nochmal meinen absoluten, als Kind, Lieblingsfilm geguckt. Als Kind war mein absoluter Lieblingsfilm.
Der Schuh des Manitou.
Nein, Raumschiff Surprise.
Du warst ein Kind, also beides Desaster. Muss man sagen, filmmäßig.
Damals war es fantastisch.
Aber ich kenne niemand, der Traumschiff Surprise besser fand als der Schuh des Manitou.
Zu 100.000%. Das hatte alles, was ich mochte. Mit dem, das war mit Raumschiffen und Bulli. Ich fand es einfach auch mit Zeitreise ist es ja auch. Es war so ein wildes Paket aus Abenteuer.
Ja,
und
ich habe
den
im Kino gesehen.
Ich fand es fantastisch und ich habe den letztens noch mal gesehen und fand es total lustig, weil der auf eine Art und Weise schlecht gealtert ist, die ich nicht erwartet habe. Und zwar wurde mir da erst klar, dass dann bestimmt 90% der Gags einfach sind, wie die so tun, als wären sie halt so tuntig und schwul.
Ja, genau.
Und das übersetze ich nicht mehr, weil es kein Tabubruch mehr ist.
Ja.
Und jetzt ist einfach so ein, ja, Mensch, drei schwule Männer im Welt, also das ist ganz normal.
Das ist der bessere Filmtitel, finde ich. Ja. Drei schwule Männer im Welt.
Also ein bisschen extrovertiert schwule, aber also, und das ja aber schon der Tabubruch
aber
damals, deswegen war es der Gag.
Hol mich da mal in die Handlung nochmal rein. Also das ist war eine Parodie auf Star Trek. Ne?
Ja, und der Comedy-Aspekt in dem Film ist, 90% des Films ist einfach Bully und seine beiden Freunde, die nicht schwul sind.
Rick Vanian
und
der nicht Rick Vanian ist.
Der andere.
Ah, Kramitz.
Ja. Kramitz, ja, oh ja, genau. Auch, sorry, der hat mir sehr unrecht getan. Fantastischer Typ.
Finde ich auch gut.
Und 90% der Handlung ist, wir sind nicht wirklich schwul, aber guck mal, wie schwul wir sind. Oh, guck mal, wie schwul wir sind. Und dann entwickelt sich die Handlung, dann kommt irgendwann Til Schweiger dazu, der aggressiv heterosexuell ist. Und dann ist der Gag, guck mal.
Aber weiß er, dass er in dem Film ist? Er weiß, dass er gefilmt wird.
Ich glaube nicht. Und dann ist der neu dazukommende Gag, der nächste Gag-Layer ist, guck mal, wie schwul wir sind, während Til Schweiger hier ist.
Oh Gott.
Und es übersetzt sich nicht, es ist kein Tabubruch.
Aber was ist die Handlung? Also was war... Weil du gerade auch meintest, Zeitreisen, ich assoziiere damit irgendwas, waren die nicht auch plötzlich im Wilden Westen?
Die waren im Mittelalter.
Im Mittelalter.
Genau. Und ich, die Handlung ist recht simpel irgendwie, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber die sind halt in diesem Raumschiff und da müssen die in die Vergangenheit, um irgendwie, wie es halt immer ist, um was zu verhindern oder zu verbessern.
Es gibt gerade bei diesen Bully-Filmen, Auch witzig, weil Bully ja jetzt am Wochenende bei Wetten, dass war. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee, das habe ich leider nicht gesehen.
Achso, ja, okay. Das war auch ein Desaster. Und diese beiden großen Bully-Filme, also einmal Der Schwule ist Manitou und dann drei schwule Männer im Weltall, das ist ja wirklich was den Humor von der Generation von Leuten, die damals so Anfang 20, Mitte 20 waren, geprägt hat. Also ich kenne massig Leute, die aus meinem früheren Bekanntenkreis oder so, wenn ich die heute wieder sehen würde, die würden hundertprozentig den Satz sagen so, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja. Und sich dann wegschmeißen vor Lachen. Jedes Mal.
Und das ist ein ganz komisches Phänomen, weil das wird in 10, 15 Jahren, wenn diese Generation ausstirbt, wird auch dieses Kulturgut aussterben.
Ja.
Es ist irgendwie nur in dem Moment für diese Generation gewesen.
Ja, genau.
Und es ist jetzt nicht so, man wird auch in 100 Jahren noch über irgendwie Aristoteles oder was auch immer reden. Es gibt so Sachen, die setzen sich durch. Es gibt Sachen, die sind ganz spezifisch.
Wie oft redest du über Aristoteles? Wo kommst du? Sag mir eine Sache, die der gemacht hat.
Also nachgedacht hat
Nichts
er viel.
Fällt dir nämlich ein.
Der hat viel nachgedacht, er hat auch viel gerechnet zum Beispiel.
Ehrlich? Ja, das war Pythagoras.
Ich glaube, da gibt es ein paar.
Okay.
Gibt's einige.
Nur Pythagoras hat gerechnet.
Er hat einmal diesen Satz des Pythagoras aufgeschrieben und sich dann gedacht,
That's it.
Wir müssen nie wieder rechnen.
Exit-Strategie.
Das war's.
Ciao.
Ich finde es so spannend, dass es teilweise kulturelle Phänomene gibt, die ihren einen Moment to shine haben. So wie, keine Ahnung, dieser Jumpstyle-Tanz zum Beispiel.
Ja.
Oder Flashmobs. Das ist so sehr spezifisch, hat das seinen Moment in der Geschichte und dann verpufft es wieder komplett.
Ja, Eisbucket-Challenge.
Ja, genau.
Ja.
Das wird auch nicht mehr wiederkommen.
Ja, ist das okay? Hast du bei irgendwas von diesen Sachen mal mitgemacht? Warst du mal Teil von einem Flashmob?
Ich war nie Teil eines Flashmobs. Ich habe mal fast bei der Ice Bucket Challenge mitgemacht, indem ich mir überlegt habe, ob ich das machen will.
Okay.
Dann überlegt,
aber hatte dich jemand nominiert? Man musste nominiert
darin
werden.
Darin ist es gescheitert.
Ah.
Links und rechts von mir wurden Leute nominiert und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was wenn ich? Und so wie wenn man überlegt, wie die Ansprache ist bei einem Preis, wenn man den gewinnt.
Ja,
und dann aber außer Acht lässt, ja erstmal muss man für den Preis nominiert werden, dann muss man auch gewinnen. Und ich wurde von niemandem nominiert. Nee.
Aber wer wurde denn links und rechts von dir nominiert? Weil es waren ja ausschließlich Promis.
Nein.
Nee?
Das war mit
Gab's Promis. Das im Privaten auch?
Das gab es im Privaten auch.
Ah, das weiß ich gar nicht.
Auf jeden Fall. Und es gab eine Zeit lang auch so eine Challenge, wo man irgendwie Bier exen musste oder so.
Das ist einfach Bayer sein.
Die verstehen die Challenge nicht.
Ja.
Und sowas ist der Bully-Herbig-Film auch. Ich finde, der hatte so seinen Moment in der Geschichte und dann, da sind diese Filme verankert und die werden sich nicht übersetzen in die nächsten Generationen.
Hast du früher so die Bully-Parade auch geguckt?
Nee, das gar nicht. Ich habe wirklich nur Traumschiff Surprise, Periode 1.
Periode 1. Warum das noch mit da drin war, weiß auch.
Aber auch das ist mittlerweile, ist halt kein Tabu mehr, dass Menschen Perioden haben. So. Deswegen übersetzt sich der Humor null.
Ja.
Das habe ich exzessiv geguckt, aber sonst nichts von ihm, gar nichts.
Ich habe die Bully-Parade fand ich damals echt lustig, aber war ich auch erst so 11 oder so, 10. Und ich kann mich erinnern, dass es immer diese, das hieß die drei Kastagnetten oder so. Da standen Bully, Tramitz und Cavanian standen sehr nah beisammen und hatten so Blues Brothers Outfits an und waren mit so einem Fischauge gefilmt. Also es sah halt so ausgebeult aus.
Ja.
Und haben dann ganz weirde Assoziationssätze gesagt. Also wenn jemand.
Die haben einen Podcast gemacht.
Nicht auch mit so ganz schlimmen, ganz komischen Wortspielen und so. Und da hab ich mich bepisst. Das war mein Ding. Das habe ich geliebt.
Ah, zu Rick Cavanian fällt mir gerade ein. Kennst du den Film Harold and Kumar?
Ja. Das ist ein Kifferfilm.
Genau, es sind zwei Charaktere, die kiffen hart und es ist ein Comedy-Film, amerikanisch.
Ja.
Und ich habe den nur im Deutschen gesehen damals und auch zu einer Zeit, also hätte ich
Wie
den...
Wie ist er da?
Harold und Kumar.
Ja, okay.
Und hätte ich den halt... Also es war genau zur perfekten Zeit, kam dieser Film für mich raus. Ist auch ein Film für unsere Generation einfach nur, der, wenn man jetzt guckt, wahrscheinlich nicht lustig ist. Aber was mich dann absolut abgefuckt war, war der Moment, wo ich den dann mal im Englischen gehört habe, im amerikanischen Original. Mhm. Und Harold und Kumar ist der Schauspieler, hat indische Wurzeln und sichtbar auch, hat eine dunklere Haut und wurde synchronisiert von Rick Cavanian, der keinerlei Migrationshintergrund hat.
Grieche?
Meines Wissens nach. Grieche,
okay. Der ist glaube ich, zum Teil Grieche.
Jedenfalls hat er diesen Charakter gesehen und sich gedacht, ja klar, er heißt Kumar, hat indische Wurzeln, der redet dann so, wie ich mir vorstelle, wie in der Rede, mit hartem Akzent.
Gott.
Und ich bin immer davon ausgegangen, dass der Schauspieler halt auch einen Akzent hat und er deswegen diese Wahl getroffen hat. Und im Original, er spricht ganz normal. Das ist überhaupt nicht Teil seiner Figur. Er spricht ganz normales, also akzentfreies Englisch. Und Rick Cavanian hat es gehört, dachte sich, nee, das kann nicht sein.
In Deutschland. Das, sonst ist es ja nicht lustig. Ja. Sonst ist es ja nicht lustig.
Das kann ich dem nicht durchgehen lassen. Ein Mensch, der indisch aussieht, ohne indischen Akzent, also ist ja auch nicht mal, das ist ja ein Akzent, von dem er denkt, dass es ein indischer Akzent ist, und hat den einfach eiskalt, hat er dem diesen Akzent reingehauen. Das ist eh ein großes Problem in der deutschen Synchro, dass häufig einfach sich, man kann sich nicht vorstellen, dass auch jemand, der ein russischer Gangster ist, keinen russischen Akzent hat.
Das mochte ich bei der Serie, wie hießen die? Tschernobyl. Bei Tschernobyl mochte ich das voll gern, wo die halt einfach, wo die Schauspieler sind Amerikaner, glaube ich, und spielen Russen und die sprechen aber ohne Akzent. Und
natürlich, das halt Englisch, amerikanisch. Das ist auch, wir reden ja nicht in Wirklichkeit dann Englisch, die reden ja einfach Russisch in deren Welt.
Der Schuh des Manitou, glaube ich, ist sogar, war sogar dann in Amerika erfolgreich, ne? Das heißt, es gibt eine amerikanische Synchro von Schuh des Manitou.
Oh, das würde ich gern sehen.
Das würde ich auch gerne sehen.
Meinst du, die haben dir dann allen deutschen Akzente gegeben?
Ja, das würde ich. Ich habe das
tatsächlich gesehen.
Wenn es den irgendwo gibt auf Amazon oder Netflix auf Englisch, den, glaube ich, würde ich gerne mal.
Würde ich auch gerne mal sehen.
Watch Party.
Das fand ich auch so lustig bei dem Film Limitless. Hast du den gesehen?
Da ging es irgendwie, zum Beispiel in der Filmpodcast. Da ging es um irgendwie eine Droge.
Genau, und wenn du die Droge hast, dann wird dein Gehirn, also ich glaube, es basiert auf diesem falschen Mythos, dass man nur einen gewissen Teil des Gehirns nutzt.
Ja.
Und die Droge lässt sich halt den ganzen Teil nutzen, das ist Bullshit, aber es geht darum, du wirst halt der Überflieger.
Ja.
Und Bradley Cooper ist die Hauptrolle, nimmt diese Droge und kann den Finanzmarkt manipulieren. Mhm. Er kann 16 Sprachen sprechen, er kann die größten Probleme lösen, wo selbst Pythagoras nicht weiterkam. Und dann nimmt ein russischer Gangster dieselbe Droge. Und er hat immer noch einen Akzent. Er hat immer noch einen Akzent. Das heißt, man konnte sich in dem Film, man konnte sich vorstellen, dass man danach, ja, klar, du kannst Sachen berechnen, aber dass der russische Gangster dann plötzlich ohne Akzent reden kann, das glaubt uns niemand.
Ich finde es gut, wenn so auf so Akzente und so natürlich verzichtet wird. Aber es gab einen Moment im Italienurlaub bei mir, wo ich mir gedacht habe, gib dir doch ein bisschen Mühe, das Italienische mit reinzubringen. So ein ganz winzig kleines bisschen. Und zwar wir hatten ja so ein Haus gemietet in einem von diesen Orten und daneben ein bisschen den Hang runter. Das Haus war auch vermietet und zwar an zwei Signature-Amis. Das war so ein Ami-Pärchen, wie du es, also wirklich Klischee, Klischee, Klischee. Wir haben mitgekriegt, wie die angekommen sind in dem Haus und sie hatte halt irgendwie so, hat ihr Handy in der Hand, hat irgendwie mit irgendwie geskypt oder Zoom und so und dann so, and here is the ocean, it's amazing. And here's the garden, it's amazing. Und so die ganze Zeit, it's like beautiful, it's like the sea. Also ich werde, also wirklich, ich habe die gehasst aufs Blut, ne? Bin ja auch jemand, ich steigere mich ja dann ein bisschen rein in sowas.
Ist eins deiner Hobbys.
Ist eins meiner
Hobbys. Du schreibst gerne, guckst gern Sport und du hast.
Genau. Und dann saßen wir irgendwie an dem gleichen Abend, Belli und ich, in so einem kleinen Restaurant, in so einem Sief, also so in so einem mit frisch gefangenem Fisch und Muscheln und so. Und saßen an dem Tisch und dieses amerikanische Pärchen kommt rein zu diesem Restaurant und setzt sich einen Tisch weiter neben uns. Und ich habe nicht gehört, worüber die geredet haben. Alles, was ich mitgekriegt habe, und da kommt das, was gerade hochgeschossen ist in meinem Kopf, wo ich mir denke, so ein bisschen, gib dir doch ein bisschen Mühe. Und zwar, als die Kellnerin denen Wasser eingeschenkt hat, hat die amerikanische Frau gesagt, Grazie, Grazie. Und das war so, sag doch ein bisschen.
So wie
ein bisschen Färbung.
Wie bei Glorious Bastards, als sie dann da so tun müssen, als ob sie Italienisch sprechen.
Und ja.
Buongiorno.
Grazie.
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 Oh Gott, ich merke, wir driften ab. Wir haben was sehr Wichtiges vergessen.
Stimmt.
Oh das Gott. Müssen wir jetzt machen, bevor wir es wieder vergessen. Es gibt eine Sache, wenn es eine Sache gibt, über die wir heute reden müssen, dann ist das die, wir haben eine wahnsinnige Ankündigung, die wir fast verschwitzt hätten zu machen. Liebe Leute da draußen, für alle Menschen, die uns gerne mal live sehen wollen, habe ich fantastische News. Ihr könnt uns live sehen. Wir gehen auf große Gefühlte Fakten Live-Tour im Mai. Gefühlte Fakten Greatest Hits Tour 2023.
Das heißt wirklich Gefühlte Fakten Greatest Hits Tour. Und zwar im Mai 2023 gehen wir auf Deutschland Tour.
Das ist natürlich nur ein Wortwitz. Wir werden neue Sachen machen auf der Bühne. Das ist ja auch immer schön am.
Wird schon auch es gibt schon drei Thesen.
Ja, und, ja, klar. Und
ich werde das Gesicht machen dazu, das sonst nur dir vorbehalten ist.
Und ich habe eine Liste mit ungewöhnlichen Todesfällen kuratiert, die ich da vorstellen werde. Ja. Außerdem werden wir ganz viele Dinge, das ist ja das Tolle an Live-Auftritten. Ja. Wir haben manchmal Live-Auftritte, bei denen wir mitschneiden.
Ja.
Und manchmal haben wir welche, da ist das nur für uns, ja, also für alle Anwesenden.
Die mag ich lieber.
Und das wird dann auf der Tour auch so sein. Da kann man dann auch mal Geschichten erzählen, die ein bisschen zu heikel fürs Mikro sind vielleicht.
Ja. Also wir erzählen auf jeden Fall Stories, die wir so im Podcast nicht erzählen können.
Vielleicht tauchen wir auch in, ich sag nämlich, wessen Rap-Vergangenheit ein.
Das wird halt eine
Rap-Vergangenheit zur Sprache kommen.
Werden wir. Und erzählen auch Sachen aus unserer Medienvergangenheit, die man so vielleicht nicht erzählen könnte.
Ja, wir werden einfach riesen viel Spaß haben und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ja, wir sind in Frankfurt, wir sind in Stuttgart, wir sind in Bielefeld, wir sind in Hamburg, wir sind in Berlin, wir sind in Leipzig, wir sind in München und wir sind in Köln. Also eine Wahnsinnstour im Mai 2023. Der Vorverkauf startet schon bald, nämlich am 28.
Das ist der Montag, ne? Jetzt am Montag startet der Vorverkauf um
12 Uhr mittags.
12 Uhr mittags. Und zwar auf tour.gefühltefakten.de.
Da findet ihr alle Termine natürlich nochmal. Und wir freuen uns sehr auf euch. Und ich freue mich wirklich sehr auf diese Tour.
Ich habe auch richtig Bock. tour.gefühltefakten.de. Ja.
So, gut. Also, wenn wir das vergessen hätten.
Ich hätte es wirklich vergessen.
Ich weiß. Ja. Ich weiß. Ja. Naja.
Aber grazie fürs Drandenken.
Ich habe leider keinen. Ich wollte jetzt mit einem amerikanischen Akzent bitte sagen. Was heißt bitte auf?
Prego.
Prego.
Ja. Genau.
Grazie,
lustigerweise prego. Neben uns die Sprachenschule, über die wir schon ein paar Mal geredet haben. Und da glaube ich, haben gerade eine Spanischklasse oder so.
Mhm.
Und die haben ja immer diese Tür, also die haben oft die Tür zum Gang offen. Und wenn die da drin reden, hört man das hier bei uns recht laut, was immer dazu führt, dass wir die bitten müssen, die Tür zuzumachen. Und ich habe gerade zu dir gesagt, kannst du das vielleicht auf Spanisch machen?
Ja, und dann bin ich, ja, ich wollte einen anderen Gag machen. Ja. Ich habe gesagt, hey, kann die Tür bitte kurz zumachen? Und dann, en español, por favor, kam zurück. Nee, stimmt nicht.
Ja.
Mein Spanisch war mal okay.
Auf Italienisch, Porta, Accusa.
Das klingt, als würde sie.
Porta, glaube ich, stimmt.
Ja, aber es klingt, als würde sie eine Tür anklagen für irgendwas. Als wäre es im Zeugenstand.
Ja. Ja, die Tür ist aber zu verschlossen. So.
Alles klar.
Gut.
Wir waren bei Weihnachtsmärkten.
Ja, ich mag das ja eigentlich ganz gern. Also, dieses, wenn es auch noch ein bisschen kälter wird und so, dass man dann so beisammensteht und so beide Hände muss man immer so um die Glühweintasse rum haben, damit die Tasse die Fingerchen so wärmt und so. Das mag ich schon ganz gern.
Mein Highlight bei Weihnachtsmärkten ist vor allem auch das Essen.
Oh Gott,
ja. Weil, also, es gibt Essen, das gibt es nur auf dem Weihnachtsmarkt. Also, theoretisch könnte ich jederzeit sagen, ach, jetzt so ein Stück Obst mit Schoko überzogen.
So Fondue ist es doch dann,
oder? Ja, oder jetzt so ein Reibekuchen. Aber nö, ist es für mich nur Weihnachtsmarktessen.
Gibt's nur dort, ne?
Gibt's irgendwie nur dort.
Ich mag gebrannte Mandeln gern auf dem Weihnachtsmarkt, die ich aber auch natürlich auf dem Rummel gern esse.
Stimmt, aber für mich ist das eine Kategorie. So Rummelessen ist für mich auch Weihnachtsmarktessen.
Also, wenn du aus Bayern kommst, sind Weihnachtsmärkte und Rummel zwei völlig verschiedene Dinge. Wenn du aus Berlin kommst, habe ich gelernt in der Zeit, wo ich da gelebt habe, ist es exakt das Gleiche. Als ich das erste Mal in Berlin war, um die Weihnachtszeit rum, also als ich da hingezogen bin, war ich auf dem Alexanderplatz und dachte, mich trifft der Schlag. Der Weihnachtsmarkt dort ist einfach, gibt's ein Riesenrad, gibt's eine Achterbahn, du kannst irgendwie Rosen schießen. Es ist exakt das gleiche wie ein Rummel halt im Winter.
Ein paar Weihnachtsmützen noch irgendwie.
Ein paar
drauf.
Weihnachtsmützen, ja. Und in Bayern war das einfach, sind es einfach, und hier glaube ich ja auch, sind es einfach irgendwelche Hütten, wo irgendwie Essen angeboten wird oder irgendwelche handgearbeiteten Sachen. Warst du mal auf so einem Mittelalter-Weihnachtsmarkt oder auf so einem Handarbeits-Weihnachtsmarkt?
Nee, aber ich bin interessiert. Mittelalter-Weihnachtsmarkt?
Gibt's hier in Köln einen.
Und wie unterscheidet er sich von dem normalen Weihnachtsmarkt?
Ich glaube, da gibt's dann nicht sowas wie irgendwie Zuckerwatte oder irgendwelche Schokoherzen.
Im Mittelalter gab's ja auch keinen Weihnachtsmann.
Nee.
Wie hat man denn im Mittelalter Weihnachten gefeiert?
Ich habe mal eine vier Rothaarige angezündet.
Für ein bisschen Wärme. Ja.
Ich weiß es nicht. Und hat sein ganzes Geld der Kirche gegeben. Das war Weihnachten im.
Ein Ablassbrief, genau das, was ich mir gewünscht habe. Danke, Mama. Mama?
Genau.
Mama ist 34, Mama ist seit 2 Jahren tot. Nee, das stimmt. Das ist auch ein Vorurteil über das Mittelalter.
Dass die Leute, das sind älter geworden?
Ja, die sind älter geworden. Und der Grund, warum man das denkt, ist, dass die Sterblichkeitsrate unter Neugeborenen so hoch war.
Ah, das stimmt. Und
dadurch ist in den Durchschnitt.
Und das wurde aufgezeichnet immer in den Kirchenbüchern. Und daraus haben die dann errechnet, dass im Durchschnitt genau. Die Leute weniger alt geworden sind.
Aber die Stimmt. Ausschläge waren einfach nach unten. Also ganz viele Kinder sind halt gestorben.
Ja.
Und haben den Durchschnitt runtergezogen. Wie bei so einem Klassenspiegel, wo so drei Leute den Schnitt nochmal so richtig runterziehen. Ja,
das war Benedikt, Kathi und ich.
Ja, liebe Grüße.
Und bei uns in Schwandorf auf dem Weihnachtsmarkt, also in der kleinen Stadt, wo ich aufgewachsen bin, da gab es immer nur so auf dem Marktplatz so 3, 4... Ja, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht so 8 Buden oder so. Und der beliebteste Stand in Schwandorf auf dem Weihnachtsmarkt war der Langosch-Stand.
Oh, Langosch.
Du weißt, was Langosch ist, ne?
Ja, habe ich aber erst vor kurzem gelernt.
Das ist auch so ein Fettgebäck, so, oder? Mhm. Also so sowas, keine Ahnung, so ein Teig, den man
einfach frittiert. Teig, der in Frittenfett geworfen wird.
Genau. Und darauf war dann, weiß nicht, wie du es kennengelernt hast, aber in Schwandorf waren dann war so eine mega geile Cremesoße drauf, irgendwie so Sour Cream und Käse und Schinken. Das war übergeil.
Ja, aber das ist auch so komisch, weil man genießt das dann. Mhm. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, dieses Essen nochmal zu kaufen, außerhalb des Weihnachtsmarkts.
Wüsste
aber
ich jetzt
macht
nicht.
Es nicht.
In Schwandorf gibt es das sonst nirgends.
Auch das ist aber eine Frage, warum? Also irgendwie ist sich
ja, die niemand kaufen würde.
Man ist sich so kulturell einig, so in dem Kontext mega geil, aber wir belassen es dabei.
Ja,
wir lassen es dabei.
Ja. Das stimmt. Und ansonsten finde ich natürlich auf Weihnachtsmärkten immer geil, wenn so live gesungen wird.
Wirklich?
Weil es immer schrecklich. Ja. Es ist also so aus. Weiß ich nicht, ich gucke mir das dann irgendwie gern an, wenn dann so schief gesungen wird, das gefällt mir irgendwie.
Ich finde das bei so Schulaufführungen auch immer total faszinierend, weil es ist, die Leute, die das angucken würden, sind ja die Eltern.
Ja.
Aber niemand mag das sehen, außer sein eigenes Kind zu sehen.
Ja.
Und man gibt so einen Staffelstab des Leidens, der wird so weitergegeben. So, jetzt ist mein Kind da, jetzt genieße ich das, oh, jetzt ist mein Kind wieder weg und jetzt muss ich leiden, aber dafür kann das nächste Elternpaar seine 2 Minuten haben, während das eigene Kind singt.
Das Weirdeste, was ich mal auf einer Musikveranstaltung gesehen habe, war eine Schülerin, die war so ein paar Klassen unter mir, die musste auf so einem Wie heißt denn dieses Blasinstrument? Das
Trompete?
Nee.
Tuba?
Das Tuba. Die musste auf einer Tuba musste die La Cucaracha spielen. Was? Und das war, ich dachte, what?
Oh Mann.
Ja,
die Geschichte von der Person, die ich kennengelernt habe, die von ihren Eltern gezwungen wurde, ein Instrument zu lernen, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Die hat nämlich, da hieß es, du musst ein Instrument lernen. Hm. Und sie wollte eigentlich nicht, aber sie ist 6 Jahre alt. Du hast nicht so viele Optionen als 6-jähriges Kind.
Nö.
Du hast keinerlei Druckmittel. Du kannst jetzt nicht sagen, nein, sonst was.
Ja, was willst du tun?
Ja.
Hungerstreik?
Nee, man kann einen Kompromiss machen. Ich mach's, aber ich trage dabei eine Binde. Das kann man vielleicht noch machen. Aber sie war dann so, na gut, ich akzeptiere das, aber darf ich mir aussuchen, welches Instrument? Und dann meinten die Eltern, okay, fair enough, machen wir so. Und dann hat sie ja gesagt, tja, ich wähle die Triangel. Und dann haben die Eltern gesagt, scheiße, wir wurden ausgetrickst.
Oh, das hast du ganz in einer der allerersten Folgen schon mal erzählt.
Und dann haben die Eltern aber auch gesagt, ja, weißt du was? Scheiß drauf, jetzt ziehen wir es auch durch.
Oh,
na
cool.
Gut, du trickst uns nicht aus. Du kriegst hier eine Triangel und du kriegst einen Triangellehrer. Und dann hast du jetzt Triangelunterricht.
Ich finde geil, dass Geld keine Rolle spielt bei dieser Familie.
Naja, ich weiß nicht, der Triangellehrer hat zum ersten Mal in seinem Leben einen Auftrag. Das ist einfach so.
Aber gibt's also ich sehe ja manchmal, wenn du durch die Stadt läufst, gibt's ja manchmal so Aushänge mit so Zettel, die an Straßenlaternen oder so hängen,
ja.
Wo du so abreißen kannst. So Gitarrenstunden für Anfänger und Fortgeschrittene und so. Und dann sind immer schon 1, 2, manchmal 3 von diesen Zetteln mit der Telefonnummer drauf abgerissen.
Und bei Triangel einfach alles noch
dran. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwo hing
Triangel-Unterricht
für Fortgeschrittene und Anfänger.
Entschuldigung, aber das ist für mich auch kein Instrument. Das ist keine Musik, das ist einfach organisierter Lärm, wenn du da so gegenhaust. Aber sie hat dann wirklich, die Bekannte von mir, einen Triangel-Lehrer bekommen und 6 Jahre lang von 6 bis 12 Triangelunterricht
bekommen. Das ist nicht dein Ernst.
Bis dann irgendwann es okay war zu sagen, ja, das ist okay, wir können jetzt ohne unsere Würde zu verlieren beide sagen, na gut, also sie hat dann gesagt, ich will nicht mehr Triangel spielen, ich wollte es nie und hat das zugegeben und die Eltern haben gesagt, Gott sei Dank, wir haben das auch nur durchgezogen, weil du, das war ganz schlimm und dann habe ich aber, ich konnte mir nicht vorstellen, was das heißt. Triangel für Fortgeschrittene. Man haut irgendwie schneller dagegen? Was soll das sein? Da habe ich auf YouTube gesucht nach Triangel irgendwie Song, habe ihr das gezeigt, ob das so das Level ist und es war einfach so ding. Da hat sie sich das angeguckt, hat so ganz ernst studiert und dann so nach 3 Sekunden gesagt, nee, das ist schon zu weit, das ist schon zu krass. Was hast du 6 Jahre lang gelernt? Wenn das jetzt schon zu... Was?
Und wie war das bei euch in der Schule? Also hattet ihr wahrscheinlich auch Musikunterricht, wo dann auch musiziert wurde,
ne? Ich war tatsächlich sogar in der Musikklasse. Ich war in der Schule, wo es eine Klasse gab, die Musikklasse war, wo jeder Schüler und jede Schülerin ein Instrument gelernt hat. Mhm. Man konnte sich nicht frei aussuchen, welches, weil es gab halt begrenzte Möglichkeiten. Am Ende sollte eine Band geformt werden quasi. Und man kann nicht in der Band 30 Saxophone haben. Kann man auch. Warum eigentlich nicht?
Finde ich spannend.
Und es war immer gewechselt. Ein Jahrgang war Streicher, ein Jahrgang war Bläser. Ein Jahrgang war Bläser. Meine Eltern haben zu jeder Gottheit, die es da gibt, gebetet, dass ich bitte Streicher, bitte Geige, bitte Streicher, bitte Geige. Es war Bläser und ich habe Trompete bekommen.
Ach, stimmt, du kannst Trompete spielen.
Ich kann Trompete spielen, also jetzt nicht mehr so gut.
Hast du die noch?
Nee, die habe ich da gespendet vor ein paar Jahren.
Okay, also, aber wenn man dir jetzt eine Trompete, sagen wir mal, ausleihen.
Ja, da komme ich von einem C zum nächsten C. Also eine Oktave kann ich aber hochspielen.
Könntest du ein Lied spielen? Könntest
ja, klar. Stille Nacht oder so, so O Tannenbaum, so die Basics. So
also
die
könntest du, wenn jetzt ein Podcast auf Tour gehen würde.
Ah, fuck!
Könntest du.
Ach, scheiße.
Könntest du theoretisch.
Ja, könnte ich theoretisch.
Spielen?
Ja, könnte ich theoretisch.
Wenn wir vor Ort.
Also ich könnte zum Beispiel ein Musikbett machen, auf das man rappen könnte, zum Beispiel. Mhm. Könnte ich.
Ich würde die Triangel dazu spielen.
Ja, wir sind gerade in derselben Situation wie die Bekannte und die Eltern, wo man sich so gegenseitig in die Scheiße reitet einfach.
Ja, vielleicht und machen wir das. Das finde ich
so. Lass uns das Gespräch jetzt abbrechen und nichts versprechen.
Ich habe früher ein bisschen Gitarre gespielt und hatte auch eine E-Gitarre. Oh. Und da habe ich mal erzählt, dass wir eine Rockband hatten.
Nein, was? Ja, du hattest mal eine Rockband. Wie hieß die?
Ferox.
The Rocks? Echt?
Nee, Ferox. Das ist
ein Medikament gegen Kopfschmerzen.
Es ist eigentlich ein lateinisches Wort, das diese Amerikanerin so aussprechen würde. Das heißt,
Ferox.
Ferox heißt eigentlich auf Lateinisch wild oder so. Oder irgendwie. Okay. Weiß nicht, wir waren 12 oder 13. Und wir waren zwei Jungs mit einer E-Gitarre, ein Schlagzeuger. Und das war's. Wir hatten keinen Sänger und keinen Bassisten.
Aber, ja, weil niemand will, also. Natürlich, als Kind willst du natürlich der Leadsänger sein, also der Leadgitarrist irgendwie.
Ja, aber singen hat sich niemand trauen. Ich kann auch gar nicht singen.
Ja.
Und dann haben wir uns einmal die Woche beim Schlagzeuger getroffen, weil das war am kompliziertesten zum Abbauen. Deswegen mussten wir natürlich zu dem nach Hause. Und dann haben wir da geprobt. Und wir hatten dann irgendwann, kamen dann immer so andere Kids halt vorbei und haben uns dazugehört, wie wir da geprobt haben. Wir waren richtig scheiße.
Aber also irgendwie ist es süß trotzdem. Habt ihr mal in so einem Jugendzentrum oder so gespielt?
Nee, nur dort. Auf dem Speicher. Alles andere musikalisch erzähle ich auf der Tour.
Hast du noch ein paar Songs im Kopf? Also,
nee, was?
Aber gab es auch keinen Gesang?
Nee, gab keinen Gesang. Es hat niemand
Instrumental. Jeder Song war Instrumental.
Es waren einfach Instrumentals, ja.
Ach, krass.
Explosions in the Sky, heute erfolgreiche Band, die machen das genauso.
Ach, krass.
Ja, das hat lang. Da haben wir bestimmt 2 Jahre oder so gemacht.
Boah, ja. Okay.
Aber hatten nie einen Auftritt und haben auch nie.
Hatte auch keine Ambitionen wahrscheinlich.
Nee, keinerlei Ambitionen. Und es gab halt einen Typen in meinem Jahrgang, der hat halt mega geil gesungen. Also es gibt ja in diesen Klicken von 14-Jährigen gibt es ja immer einen, der schon weiter ist als die anderen. Also der schon mehr Bartwuchs hat und der schon eine Freundin hat aus der 9. Und das war damals halt, den gab es halt auch. Und den haben wir immer versucht zu bequatschen, dass der bei uns singt, weil der hat mega geil gesungen. Also für damalige Verhältnisse halt.
So, ja, es gab dann auch immer so Ausnahmetalente, aber in jedem Bereich. Es gab immer jemanden, der sehr gut zeichnen oder malen konnte.
Ja, Sport. Richtig, richtig krass in Sport war.
Ja, das ist eins der schlimmsten Dinge für mich gewesen, dass es gab einen anderen Menschen, der auch lustig war. Und konnte ich mir das nicht mehr nehmen für meine Identität, weil der ein bisschen lustiger auch als ich war.
Echt?
Und dann war das schon weg.
Hat er schon einen Podcast oder hätte er für mich noch Zeit?
Ich glaube, der hat auch einen Podcast, aber mit einem besseren Christian dann auch. das ist halt wie bei so einem, wie heißt das Spiel, wo man um diese Stühle läuft und wenn die Musik aus ist, muss sich jeder setzen.
Reise nach Jerusalem.
Und es gibt zu wenig Stühle für zu viele Kinder. Und so ist es. Wenn du gut zeichnen kannst und jemand ist da, der kann noch besser zeichnen.
Ja, dann hast du nichts.
Scheiße, dann habe ich nichts. Dann habe ich nichts.
Und bei dem war es halt so, dass wir immer versucht haben, den zu belabern, dass er bei Ferox einsteigt in die Band als Sänger. Das war auch so ein attraktiver Typ, ne? Der hatte lange, dicke, schwarze Haare. Der sah eigentlich aus wie ein Kurt Cobain mit schwarzen Haaren eigentlich. Und hat auch in unserer damaligen Wahrnehmung auch gesungen wie Kurt Cobain.
Ja, das ist wie wenn du Bully-Filme nochmal guckst und dir das jetzt anguckst, ist der Typ, ist halt einfach so ein ganz leicht ganz leicht weiter als ihr gewesen und mit 14.
Wir wollten, dass er bei uns einsteigt in die Band und dann hat er eine eigene Band gegründet.
Arschloch.
Und da gibt es aber wahrscheinlich irgendwo noch Aufnahmen, weil die hatten nämlich tatsächlich einen Auftritt.
Ja, die hießen irgendwie Tokyo Hotel oder so hießen die, naja.
Das ist gar keine Ahnung von Musik, dass das die Referenz ist, die dir dazu jetzt eingefallen ist.
Naja. Nee,
die hießen, ich glaube, die hießen Nagasaki, glaube ich.
Aber okay.
Ich glaube, die hießen Nagasaki, das war der Bandname von denen.
Auch ein, warum nicht, auch ein Statement. Ja. Da gibt es ja diese Verschwörungstheorie bei Lucky Strike. Kennst du die?
Ja.
Die Zigarettenmarke?
Dass das irgendwas Antisemitisches heißt.
Nee, ich habe gehört, dass es eine Anspielung auf
Lucky Strike, ich war bei Marlboro.
Schade, ich dachte, jetzt machst du einen Gag. Egal.
Traue ich mich nicht.
Bei Marlboro ist sehr lustig, dass der Marlboro-Mann, diese Werbefigur, die es damals bei Marlboro gab, dieses Maskottchen, dieser Cowboy,
ja.
Und den hat ja jemand gespielt. Mhm. Und ich glaube, 7 oder 8 Mal musste diese Figur neu besetzt werden mit einem neuen Schauspieler, weil die einmal alle an Lungenkrebs gestorben sind.
Oh Gott.
weil die halt alle entsprechend gequalmt haben, und geraucht haben und auch von Marlboro versorgt wurden.
Oh Gott.
Und das ist sehr traurig. Und bei Lucky Strike gibt es diese komische Verschwörungstheorie, die ich mal gehört habe, wo es darum geht, dass es angeblich eine Anspielung auf die Atombombenabwürfe ist.
Das ist doch alles Bullshit.
Das ist so, was man sich halt so mit 14 erzählt.
Aber
so.
Das ist alles geglaubt.
Ja, nee.
Ja, würde mich interessieren, was der heute macht. Die hatten einen Auftritt auch in so einem, bei so einem Band-Contest, glaube ich. Die waren auch echt nicht schlecht. Und irgendwo muss es da noch die Aufnahmen geben.
Oh, jetzt erzähle ich was. Das kann sein, dass wir es rausschneiden müssen.
Aha.
Weil jetzt werfe ich einen anderen Kollegen von uns unterm Bus. Stefan Tietz hatte mal eine Band und der war bei einer Castingshow.
Ja, das erzählt er in jeder dritten Folge.
Ah ja, gut, okay.
Ich
dachte, das ist mega peinlich.
Nee.
Das finde ich super lustig.
Nee, das
es gibt Aufnahmen von ihm, wie heißt diese Show nochmal?
X-Factor.
X-Factor, wo er das spielt. Und da ist es auch so lustig zu sehen, dass jemand anderes in der Band die Rolle des Lustigen hatte.
Mhm.
Das finde ich auch fantastisch.
Wie in deren Podcast.
Shots fired.
Ach, liebe Grüße. Das war auf jeden Fall ein bisschen traumatisierend, dass der sich gegen uns entschieden hat. Und das war, bei dem war es echt verrückt, weil der hatte dann auch so einen Freundeskreis von allen Leuten, die man damals selber in der Schule cool fand.
Das war so die Avengers der Coolness.
Ja, und der war aber so alt wie wir, aber konnte schon mit den Leuten aus der Kollegstufe abhängen und sowas. Also wo man halt irgendwie als 8-Klässler, 7-Klässler immer hin wollte.
Es ist unglaublich, wie rapide sich die Wahrnehmung ändert. Wenn jemand damals mit irgendwie 20 da war, der eine Freundin hatte aus der 9. Klasse, dann war das der coolste Typ der Welt. Der hat irgendwie den Klassenschwarm hat der abgeschleppt und heute merkst du, was?
Der Wendler?
What? Was hatte dieser 20-Jährige da in der Schule zu suchen? Warum hatte der eine, what? Und ist rapide verändert.
Voll.
Es ist wirklich unglaublich schlimm, dass das so ein Ding ist einfach, dass manche Leute so mit...
Es war völlig normal, dass irgendwie eine Mitschülerin von mir in der 9. Klasse hatte einen Freund, der war Mitte 30.
Was?
Und das war so, ja, völlig normal. Also schrecklich, also heute ist es nicht so. Aber damals sind wir irgendwie im Café Schulrer gesessen in Schwandorf und haben irgendwie Cocktailwürfeln.
Ja.
Und da war halt deren Freund dabei und der hatte halt schon so eine Halbglatze und musste morgen dann irgendwie auf Montage fahren und so. Und das war völlig normal.
Ja, also da dann im Nachhinein fällt einem auf, wie komisch das eigentlich war. Aber in dem Moment denkt man sich, oh, was für ein cooler Typ.
Ja.
Was für ein unglaublich cooler Typ.
Ich habe jetzt Bock auf Langosch. Ich sag's dir, wie es ist. Ich werd,
Langosch und Pilze. Ich mag auch Champignons.
Drauf?
Nur Champignons. Diese Champignons, die es auf Weihnachtsmärkten gibt. Mit Kräutersoße oder mit anderen Soßen. Ich nehme immer mit Kräutersoße.
Ist da keine Beilage noch dabei?
Nein, es sind einfach pur Champignons.
Habe ich noch nie so gegessen.
Wirklich?
Hast du mal so Maronen gegessen? Also so Esskastanien?
Ja, mag ich okay, finde ich okay.
Ist völlig egales Essen, ne?
Ja, irgendwie schon.
Schmeckt so nach nix einfach.
Bei Pilzen scheiden sich auch die Geister, habe ich das Gefühl.
Ja.
Also entweder ist man Pro- oder Kontra-Pilze, aber niemand ist gegenüber Pilzen neutral eingestellt.
Ja, außer die machen nicht high. Dann
das sind die zwei, es gibt drei Optionen.
Bei Pilzen.
Es schmeckt ganz lecker, es macht dich high oder du stirbst.
Oder du stirbst, genau.
Das ist eine gute Gameshow. Du hast einen Pilz vor dir, hast drei Pilze. Einer macht dich high, einer bringt dich um und einer schmeckt ganz gut, wenn du durchbrennst.
Gibt's in Japan 100%ig schon. Wir hatten in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Typen, der war sehr experimentierfreudig mit allen möglichen Drogen und auch so ganz viel so Naturdrogen genommen. Und da war ich einmal dabei, als der einen Fliegenpilz gegessen hat.
Oh, okay.
Ja, und der saß dann immer da und beide so, er kickt. Verkickt.
What?
Verkickt.
Aber das war halt die Abendunterhaltung damals. Ja. Aber das muss ja auch so gewesen sein. Irgendwann haben Menschen herausgefunden, man kann Pilze essen, aber nicht alle. Und jedes Mal, wenn ein neuer Pilz entdeckt wurde, werden so Streichhölzer gezogen.
Ja.
Aus irgendeinem Grund wurden Streichhölzer entdeckt, bevor alle Pilze entdeckt wurden. Mhm. Und einer musste dann vorn probieren, um rauszufinden, tötet's,
kickt's
oder schmeckt's ganz gut. Das, so muss das ja gewesen sein.
Das stimmt.
Leute, ich habe einen neuen Pilz entdeckt. Wer probiert?
Ich kann mich erinnern, dass meine Oma, die war oft in Bayern sagt man in die Schwammer, also in die Schwammerler, also in den Pilzen.
Was heißt das?
Pilze sammeln gegangen.
Ach so, ich dachte, die ist halt so super alt, dass sie jetzt schon in den Pilzen, also anfängt so zu pilzen.
Und die hat uns mal so einen Korb mit Pilzen gegeben und ich glaube, meine Eltern hatten, es kann ja was sein, dass ich das durcheinander werfe, aber ich glaube, meine Eltern hatten zu viel Angst, die zu machen. Also nicht ganz hundertprozentig.
Die Oma hat auch so, die sagt seit Jahren, sie braucht keine Brille, aber sie braucht offensichtlich eine Brille.
Und nach dem Pilzeessen sitzt sie immer da und sagt, das kickt.
Das klingt wie der Anfang eines Märchens bei dir.
Ja.
Die Oma war Pilze sammeln. Das finde ich sowieso, also wenn deine Enkelkinder dich nicht von einem Wolf unterscheiden können, dann hast du als Großelternteil versagt.
Mhm.
Also wirklich. Wie schlecht ist deine Bindung zu deinen Enkelkindern, wenn ein Wolf deinen Platz einnehmen kann?
Ja, das stimmt. Hast du Lust auf eine Rubrik?
Ich habe eine dabei.
What? Ich habe nämlich völlig gegambelt. Ich hätte jetzt in mein Handy gucken müssen, was ich mir notizenmäßig aufgeschrieben habe. Aber wenn du was dabei hast.
Ich habe heute habe ich gelernt das.
Okay. Was Danke auf Italienisch heißt.
Prego.
Ja, dann klopp ich.
Heute habe ich gelernt, dass der Name des Teddybären vom amerikanischen Präsident Theodore Roosevelt kommt.
Ich will dich nicht enttäuschen.
Roosevelt.
Ich will dich nicht enttäuschen, aber das wusste ich.
Ach wirklich? Kennst du die Geschichte dahinter?
Ich versuche sie einigermaßen zusammenzukriegen. Und zwar war es, glaube ich, so, dass Roosevelt auf der Jagd, on the hunt, war. Und einen Bären schießen wollte und das aber ein kleiner, süßer Babybär war und den nicht geschossen hat und dann alle zu ihm den Spitznamen Teddy gesagt haben.
Nee, sein Spitzname war, ist bereits Teddy.
Genau, sein Spitzname ist Teddy und dann haben die zu kleinen Bären Teddy gesagt.
Nicht ganz.
Nicht ganz.
Aber du bist sehr nah dran.
Irgendwas mit
über
Bären.
Ihn war bekannt, dass er halt irgendwas jagen
Roosevelt
geht.
Und Bären.
Genau. Über ihn war bekannt, dass er jagen geht, aber er ist ja Präsident.
Ja.
Wenn du dir vorstellst, wie der Präsident jagen geht, dann denkst du, ja, auf so einem Pferd und dann wird ihm das Tier vor den Lauf gehalten und dann drückt er ab. Aber so hat man sich das halt gedacht.
Ja.
Und dann hat man gehört, Theodore Roosevelt kommt uns besuchen, hat ihn so einen kleinen Bär organisiert, hat ihn gefesselt und ihm vor die Füße geschmissen und gesagt, wir haben gehört, du jagst gerne. Viel Spaß, schieß. Und dann ist er in Tränen ausgebrochen, weil er das so unmenschlich fand, hat den Bären freigelassen. Weil für ihn war Jagen halt, ich gehe allein in die Wildnis für 3 Monate.
Und
entweder lebe ich oder der Bär.
Und wie kam dann das Teddy auf den Bär?
Weil dann darüber Karikaturen gemacht wurden.
Ja.
Und dann wurde Teddy halt als Bärliebhaber quasi, also das hat man einfach so verbunden.
Ja.
Und zur gleichen Zeit kamen diese Teddybären auch auf den Markt.
Ach, das war's. Ja.
Und dann hat man diese Bären als Teddybären bezeichnet.
Okay, alles klar.
Also du warst sehr nah dran. Ich finde es sowieso wild, wie sich amerikanische Präsidenten, wie hardcore die damals waren. Abraham Lincoln war Wrestler.
Das hast du mal erzählt. Wir hatten mal eine Rubrik amerikanische Präsidenten.
Stimmt. Wen habe ich denn da nochmal genannt?
Das weiß ich. Hör dir mal nicht so genau zu.
Wahrscheinlich,
das sehe ich nicht mehr.
Wahrscheinlich Andrew Jackson. Das war, ich glaube, der 7. Präsident. Und er hat ganz viele Duelle ausgefochten. Das finde ich total wild. Auch als er schon Präsident war.
Das hast du, glaube ich, nicht erzählt. Das finde ich aber spannend. Wieder Duelle ausgefochten.
Also wirklich auf Leben und Tod. Mit so, wie hast du mich gerade genannt? Okay, wir treffen uns um 12 Uhr mittags. Jeder bringt eine Pistole mit
aber
und los geht's.
Aber wie gut war der in Duellen? Wie viel hat er gemacht?
Weiß man nicht genau, man schätzt zwischen 10 mindestens und 100 Maximum. Also das ist die Range, zwischen 10 und 100 Duellen.
Und der muss ja dann immer gewonnen haben, weil Duell ist ja bis zum Tod.
Ja, also je nachdem, es gibt auch, dann hat man das damals häufig auch so gemacht, man trifft sich und dann hat man allen anderen bewiesen, dass man sich trifft und dann schießt man irgendwie in die Luft oder so, weil man merkt, okay, der andere will
so
auch nicht sterben.
Wie alle unsere Großeltern den Zweiten Weltkrieg.
Ja, waren alle im Widerstand.
Also man hat sich getroffen und da war vorher schon klar, wir schießen beide in die Luft.
Ich glaube, es war so, dass man halt gucken musste, ob man halt gepokert und dann in dem Moment wurde klar, na gut, wir wollen beide
Aber hat man dann gesagt, wir treffen uns zum Duell, ne?
Und wir werden uns umbringen. Nee, ich glaube, ich weiß es nicht, aber das gab es halt auch. Aber es ist sehr gesichert, dass er auch mehrere Menschen in Duellen umgebracht hat. Also okay. Er hat auf Leben und Tod sich duelliert.
Und ist es bei Duell doch dann wahrscheinlich so, dann kommt man straffrei davon.
Ja, ja, klar. Oder?
Also, ja, aber kann man mehr? Dann nicht, haben wir nicht gerade eine Riesengesetzeslücke entdeckt, wenn man bringt jemanden um und dann sagt man, ja, wir waren zum Duell verabredet.
Ich glaube, diese Lücke wurde mittlerweile geschlossen.
Ehrlich?
Ich glaube, Duelle sind nicht mehr legal.
Ich habe aber jetzt immer so einen Fedehandschuh dabei,
sobald
mich irgendjemand stresst. Was, wie ist es denn beim Duell? Ist es immer Pistole gegen Pistole oder
kann man
die Waffen frei wählen?
Soweit ich weiß, hat es einen ganz klaren Ablauf. Mhm. Die Person, die dich herausfordert, darf, glaube ich, den Ort bestimmen und den Zeitpunkt. Mhm. Und du darfst dann die Waffen bestimmen. Ich weiß es nicht.
Aber das hat schon viel Prank-Potenzial.
Ja, ich fordere dich zum Duell raus in 30 Jahren.
Ja, oder? In Ägypten. Und du bleibst du halt hier.
Mit so Poolnudeln.
Na, das darfst du nicht sagen.
Ja, stimmt.
Das darfst du nicht sagen. Was wäre, wenn, angenommen, dich würde jetzt jemand zum Duell fordern?
Ja.
Und der würde den Ort, was weiß ich, Fußballplatz Ehrenfeld nehmen. Was wäre die Waffe deiner Wahl?
Kommt zu 100% auf den Herausforderer an.
Ja.
Also wenn es jetzt irgendwie
sagen wir mal, ich mache ein Beispiel.
Ein deutscher Comedian würde ich sagen, okay, wer zuerst einen lustigen Witz macht. Und der denkt sich, fuck, scheiße.
Ich muss erst ein Programm von einem französischen Stand-Upper gucken. Dann kann ich. Sagen wir mal, es ist ein Anfang 60-jähriger Mann.
Ja.
Und du warst an der, wieder sehr spezifische Setup, ihr wart zusammen im Supermarkt, es wurde eine zweite Kasse geöffnet, du hast nicht richtig geguckt und der denkt, du hast dich vorgedrängelt, zack, Fedehandschuh.
Ich finde toll, es war nicht, die Backstory war nicht nötig.
Das ist sehr wichtige Backstory.
Finde ich sehr gut. Ja, dann würde ich irgendwie sowas, wer korrekt gendert, gewinnt. Und er so, Mist.
Handy benutzen.
PDF-Datei öffnen. Fuck.
E-Mail mit Anhang verschicken. Scheiße. Drucker anschließen. Ach, es gibt
viele. Okay.
Wir haben es kapiert.
Das Gagmuster ist klar.
Ja, okay. Also, aber jetzt mal ernsthaft. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du denkst, boah, wenn mich da jemand herausfordert, bin ich wahrscheinlich besser als mein Gegenüber?
Es ist jetzt auch sehr spezifisch, aber es gibt ja manchmal bei Videospielen die Aufgabe, dass man ganz schnell hintereinander Knopf drücken muss. Also, und da bin ich. Nee, aber das ist auch wirklich wie bei Mario Party zum Beispiel. Wer schneller und häufiger hintereinander den Knopf drückt, den einen, der gewinnt. Da bin ich sehr, sehr gut drin. Wirklich erstaunlich gut.
Woher kommt es, dass du da so gut bist?
Ich habe sehr keinen Penis und masturbiere sehr viel. Nein, Entschuldigung, mir ist gar kein anderer Gag eingefallen.
Das macht nicht mal Sinn.
Weil du dann so
einen Knopf drücken.
Masturbiert man nicht so?
Gar keinen Sinn. Du drückst ja mit einem Finger auf den Knopf.
Ja, aber so masturbiere ich auch. Einfach so den Aal bestrafen, den Einäugigen.
Oh Gott.
Nein.
Das bleibt drin.
Nein.
Das schneiden wir nicht raus.
Da bin ich sehr gut drin. Und Airhockey habe ich vor kurzem festgestellt. Ich bin unglaublich gut im Airhockey-Spielen.
Oh. Du auch? Da würde ich nicht. Also, jetzt traue ich mich nicht mehr zu sagen, dass ich unglaublich gut bin. Ich bin nicht schlecht in Airhockey. Hier ums Eck ist ein Gigacenter.
Ja.
Da haben wir schon mal geklärt, wer besser flippert. Du. Und da würde ich gern mit dir zum Airhockey-Spielen hingehen.
Ja, also ich kann sehr selbstbewusst von mir behaupten, dass ich bestimmt einer der besten Airhockey-Spieler im Umkreis von 2 Metern gerade bin.
Okay.
Also ich glaube, ich könnte dich schlagen. Ich glaube, ich bin sehr gut im Airhockey
tatsächlich. Okay, alles klar. Das probieren wir im Laufe der nächsten Woche mal aus.
Ja.
Airhockey wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Ich glaube, was ich sehr gut kann, ist bei uns den Receiver neu starten.
Okay.
Im Moment. Das muss ich nämlich, seit unser Fernsehanbieter hat irgendein Update gemacht. Und seitdem muss ich alle 7 Minuten muss ich diesen Receiver neu starten. Und inzwischen habe ich rausgefunden, welche Tastenkombination und wie lang man genau vom Strom trennen und wieder hin.
Ja,
und
wie so. Wenn jemand ein Auto hat, das nur er ans Laufen bringt. Oder
ja, genau.
Wobei,
genau
so ist es. Wenn es dann so stehen bleibt, ja, man muss hier auf die Haube 3-mal hauen und dann von hier unten ziehen und dann geht er wieder.
Exakt so ist es. Und als das losging, dieses Problem, habe ich erst noch versucht, das mit dem Fernsehanbieter telefonisch zu klären. Und die meinten dann irgendwann so, ja, wir können jetzt auch nichts mehr machen. Und ich habe die Zeit runter reduziert und ich mache inzwischen für mich selber ein Spiel daraus von 14 Minuten, inzwischen bei 3,5 Minuten.
Oh, wow.
3,5 Minuten.
Wow, aber nicht schlecht.
Aber wirklich tatsächlich quasi alle Viertelstunde, was so ein Fußballspiel angucken anstrengend macht. So. Elfmeter für Bayern, ja, fuck. Ich muss den Receiver neu starten.
Krass. Aber von 14 auf 3 Minuten ist eine Riesenleistung.
Ja, das, ich bin da bin ich ein bisschen stolz. Das wäre meine Duellwahl. Und Ort, glaube ich, ist ein Dönerladen oder so.
Warum Dönerladen?
Ein Langosch-Stand. Ich möchte dann Langosch essen. Also kann ich erst mich duellieren und dann kann ich noch schön Langosch essen.
Das ist Prio Nummer 1. Ja. Wenn ich schon sterbe, dann mit vollem Magen.
Ich gewinne ja.
Ach du, also dann gehst du direkt schon davon aus. Ja, das sehen wir dann in ein paar Tagen beim Airhockey-Spielen.
Ja, hab ich richtig Bock.
Können ja auch richtig mit Einsatz und so.
Du bist dir sehr sicher,
jetzt
ne?
Ich bin mir jetzt sehr sicher.
Du bist dir richtig sicher. Ich hatte in Berlin, Worms Eck, wo ich gewohnt habe, ein Kino, so ein Multiplex-Kino, sehr groß. Und da gab es in der Eingangshalle, waren so also Spieleautomaten und da war auch ein Airhockey-Tisch. Und da war ich jede Woche zum Airhockey spielen.
Oh, krass.
Ich bin richtig gut.
Okay, alles klar. Ich habe, glaube ich, mittelmäßig viermal in meinem Leben gespielt.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, es ist so wie ein Fisch, der zum ersten Mal ins Wasser gelassen
gegen
wurde.
Gegen wen hast du gespielt?
Gegen so 10-Jährige, so Kinder. Okay.
Das habe ich mir nicht gedacht.
Wieso waren die waren aber auch gut? Nee, ja. Quatsch.
Nicht so drüber gesehen über Fische. Nicht hingekommen.
Ach, man das hat allein,
Gegenspieler. Genau, ich wollte gerade sagen, wie man spielt gegen Leute. Ich habe immer da reingetroffen.
Ja, ich verstehe. Ich finde es super einfach. Ganz im Ernst.
Das ist mega lustig.
Ja, aber so viel dazu. Wollen wir die Rubrik zumachen? Noch eine kleine Minigeschichte zu Theodore Roosevelt.
Ich habe jetzt keine Rubrik offen.
Doch. Heute habe ich gelernt das.
Ah, ja, stimmt.
Ganz kurz zwischengeschoben, nur das finde ich so lustig, was für ein Hardcore-Präsident er war, als er dann Besuch hatte vom Weltmeister damals, vom Box-Weltmeister, hat er gesagt, cool, ist eine super Gelegenheit, hat angefangen, sich auszuziehen und gesagt, so, komm, Junge, wir boxen jetzt. Und der Box-Weltmeister so, was?
Ich wollte eher Hockey spielen.
Und, ja, ich habe mich jetzt auf was anderes vorbereitet. Sie sind der Präsident, hier sind 10 Leute, die mich sofort umbringen. Hat er alle rausgeschickt, die Möbel beiseite geräumt, diese komische Haltung angenommen, die man früher beim Boxen immer hatte.
War das so, dass der einfach niemanden in seinem Umfeld hatte, der ihm widersprochen hat? Und wenn der wirklich gegen Leute geboxt hat, die sich halt dann so hinfallen haben lassen? Oder wie?
Nee,
wie
ich glaube, der war einfach so ein Hardcore-Typ, dass er sich dachte, alle anderen hau ich zu Brei, es wird Zeit für einen richtigen Gegner. Es ist ja die perfekte Angelegenheit. Auch ich glaube, auch so nach dem Gefühl, ja, der Präsident, ich bin der Chef des Landes, ich sollte den Weltmeister umboxen können. Ich soll der stärkste Mensch im Land sein. Keine Ahnung, was ihn dann geritten hat. Da haben die, also heimlich, weil natürlich alle gesagt haben, Mr. President, auf keinen Fall, hat er sich heimlich nochmal mit ihm getroffen. Und irgendwann hat dieser Boxer anscheinend die Schnauze so voll gehabt, dass er dann wirklich sie nicht zurückgehalten hat und so doll zugeschlagen hat, dass der Teddy auf einem Auge blind wurde.
Der wurde blind auf einem Auge.
Und hat das dann aber versucht zu verheimlichen.
Aber das ist schwer zu verheimlichen. Teddy, kommst du mit ins 3D-Kino?
Ah, shit.
Natürlich, mit meinen beiden funktionierenden Augen. Gib mir die Brille. Oh, Avatar, toll.
Okay, wir hatten
wäre man dort.
Wichtige Abstimmung, alles klar. Ich werde die Hände abzählen. Und die Leute, die auf der linken Seite von mir stehen und die Hand hochhalten, sehe ich auch. Aber im Spanner wird, rufen die bitte. Obwohl ich sie auch sehe.
Aber das merkt man, dass ein Auge fehlt. damals war ja die Medizin noch nicht so weit, dass der dann so ein Glasauge gekriegt hat.
Ich glaube, sein Auge war noch da, aber er konnte nicht so gut sehen einfach.
Okay.
Weil das wäre auch lustig, wenn er dann so einen Ping-Pong-Ball mit so einem aufgemalten Punkt rein und dann so.
Ja, oder halt immer so eine Brille mit aufgezeichneten Augen auf.
Genau. Und er hat ja auch, er ist ja sehr bekannt für seine Brille. Vielleicht hat er die deswegen. Und dann auch, also irgendwas ist, warum guckt mich einer so an? Ist alles wie immer.
Also alle gucken mich an, bin ich mir sicher. Ich sehe nur die Leute, die mich links angucken, aber mich gucken alle an.
Es ist nichts passiert. Ich habe mich nicht nachts heimlich mit dem Boxweltmeister getroffen und ihn so lange provoziert, bis er wirklich gegen mich geboxt hat. Ja, so viel dazu.
So viel
das
dazu.
War, heute habe ich gelernt, dass.
Ich wollte was noch über eine Akte reden, die wir offen haben. Und zwar die Akte Dunstabzugshaube / Kamin in meiner Wohnung.
Ja, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, die eigentlich dir zustehen.
Ich habe noch nie in meinem Leben, also wirklich.
Beim Hören haben sehr viele Männer schon die Ärmel hochgekrempelt und die Finger geknackt, um zu erklären, was da schiefgelaufen ist.
Also wir haben letzte Woche darüber geredet, dass ich eine Dunstabzugshaube habe mit einem Schlauch, der ins Nichts führt. Ne? Und jetzt habe ich gelernt, dass es verschiedene Arten Dunstabzugshauben gibt. Also weil
die funktionieren.
Und die nicht funktionieren.
Und die nicht funktionieren.
Und weil bei den Dunstabzugshauben, die ich kenne, ist es so, dass der Schlauch irgendwie mit einem, mit einem Schacht nach draußen verbunden ist und der Dunst, der vom Herd abgezogen oder vom Ofen abgezogen wird, nach draußen wabert. So, jetzt habe ich gelernt, dass es auch Dunstabzugshauben gibt, die umluftmäßig funktionieren, also sogenannte Umluftdunstabzugshauben, die den Filter eingebaut entweder im Schlauch haben oder direkt über dem Herd, bevor der Schlauch anfängt.
Das heißt?
Kannst du mir noch folgen?
Nein.
Dass der Dampf wird quasi über den Herd weggesaugt, aber da ist schon Filter drin, der den Dampf reinigt und quasi wieder, fast luftfresh macht.
Okay.
Und der Schlauch pustet dann den Dampf zurück in die Küche, gereinigt quasi.
Ah, okay.
So, jetzt habe ich sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt, dass ich sehr dumm bin und ja wohl so eine Abzugshaube habe. Dann habe ich nachgeguckt, habe ich nicht.
Da ist kein Filter.
Ich bin, also ja, vielleicht ein bisschen dumm, aber da ist kein Filter bei mir. Also es ist wahrscheinlich so eine Umluftdunstabzugshaube, aber entweder der Vormieter oder der Vermieter hat nie so einen Filter eingebaut. Das ist wirklich einfach dieses das Rohr, das den Dampf ins Nichts saugt.
Aber ich finde bei dem Filter auch suspekt, es geht ja vor allem um Gerüche. Und wie genau filtert er denn das da raus? Und vor allem stinkt da nicht einfach der Filter?
Ich weiß nicht, ich habe jetzt meinem Vermieter geschrieben, dass da so ein Filter fehlt und warte jetzt auf Antwort. Und jetzt war der Schornsteinfeger ja da, der komplette Grund dafür war.
Was war sein Assessment?
Ja, also der Grund, dass ich überhaupt nachgeguckt habe, was mit dieser Dunstabzugshaube ist, war ja, dass der Schornsteinfeger einen Flyer an die Tür geklebt hat mit verschließen Sie die Ofenrohre und so weiter. Und dann war der da, super Typ. Und ich habe dem diese Dunstabzugshaube gezeigt, diesen Schlauch gezeigt, bevor der überhaupt uns bei uns den Kamin angeguckt hat. Und er meinte, ja, das ist Schrott. Okay. Und es ist wirklich so, dass wohl der Filter fehlt und es ist einfach, da können sie auch nicht machen, hat er gesagt. Ja, okay, mach in Zukunft nichts. Perfekt. Und dann wollte ich ja, dass der sich bei uns den Kamin anguckt, weil in einer älteren Folge habe ich ja schon mal drüber geredet, dass wir einen schönen Kamin oben im Wohnzimmer haben, der aber, wenn du ihn benutzt, funktioniert wie eine fucking Räucherkammer.
Ja.
Das komplette Wohnzimmer, eigentlich die komplette Wohnung, wenn ich dort ein Feuer anzünde, ist wirklich, also siehst nichts mehr. Es ist wie wenn Bengalos in der Fankurve gezündet werden. Es ist alles voll Rauch. Das hatte ich damals dem Vermieter geschrieben und der Vermieter hat mir recht sassy zurückgeschrieben, dass ich sinngemäß zu dumm bin, ein Feuer richtig zu machen. Mhm. Der hat mir dann eine Zeichnung geschickt, wie man richtig Holz aufschlägt.
Geschrieben, Feu, Holz, Feuzeug, Feuzeug mit Holz, ja, anzünden.
Ein bisschen war es so. Mhm. Und ein YouTube-Video, wie man das richtig aufschlichtet und so. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, der wird es schon wissen. Dann habe ich das ja nochmal gemacht, gleiches Resultat. Dachte ich, es muss ja an mir liegen. Weil der Vermieter war so fest davon überzeugt und hat mit so einem Selbstbewusstsein geschrieben, dass das ja ein Kamin ist und dass das ja eine hochwertige Wohnung ist und dass es funktionieren muss. Und dann dachte ich, vielleicht haben wir ein Vogelnest im Kamin. Perfekt, der Kaminkehrer kommt. Klettert aufs Dach rauf, guckt in den Schornstein, meint so, ja, den haben sie noch nicht oft benutzt. Nee, den habe ich noch nicht oft benutzt, natürlich nicht, funktioniert ja nicht richtig. Der konnte aber durchgucken, also war kein Vogelnest drin. Dann geht er runter und guckt von unten, da wo man das Feuer macht, nach oben und sagt so, ah ja, ich sehe schon.
Dunstabzugsfilter ist da drin.
So ähnlich.
Da haben wir ihn.
Er meinte, das ist absoluter Mist. So, wieso ist das absoluter Mist? Ja, der Schornstein selber ist um die Ecke gebaut. Also der macht so eine L-Form, der Schornstein.
Okay.
Und so ein Schornstein soll ja einfach nur nach also
wenn oben abziehen.
Ja.
Sonst also, Rauch würde jetzt nicht eine Kurve machen.
Genau. Und der meinte so, ja, das können Sie vergessen. Das können Sie niemals benutzen. Ja, super. Cool. Ach, da habe ich eine Dunstabzugshaube, die nicht funktioniert. Und ein Schornstein, der absoluter Mist ist. Ich hätte lustig gefunden, wenn er da drin so eine Leiche vom Weihnachtsmann gefunden hätte. der durchrutschen hätte wollen und dann auf diesem L-Stück liegen geblieben ist. Ja, also das Das wird nicht.
Aber okay. Es ist auch wie so eine Kevin-Allein-Situation, dass man, dass, also die Einbrecher dann da durch wollen und Kevin dann aber wie in so einem Bugs Bunny-Cartoon den Kamin so umbiegt, ja. Damit die da feststecken.
Ja, und das, also ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, weil ich zahle das ja auch.
Ja.
Also es ist ja irgendwie in der Miete mit drin. Aber wenn ich jetzt dem Vermieter.
Kannst du in der Rechnung, in der Auflistung
ja, in der
eine Kurve machen?
In der Auflistung, wir zahlen jedes Jahr den Kaminkehrer und der war das erste Mal in 6,5 Jahren da. Also in der Nebenkostenabrechnung ist der Kaminkehrer aufgeführt. Aber ich weiß es nicht, weil ich würde ja gerne auf diese Sassy-Mail von ihm vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren oder wann ja. Das war, wo er meinte so sinngemäß, ich bin zu dumm, das Feuer zu machen. Darauf würde ich gerne antworten.
Und mit so wie ein Kamin funktioniert und wie ein Abzug funktioniert ja. Und warum eine Kurve schlecht ist.
Das Ding, er hat es 100%, ich denke an nichts anderes ja. seit der Dauer der Kaminkehrer. Er hat es halt 100%ig vergessen. Und so, aus dem Nichts so eine Mail kommt mit, naja,
jetzt. So 60 Seiten Abhandlung, wie ein Kaminabzug. Zu funktionieren.
Also weiß ich noch nicht genau, die Akte können wir noch nicht ganz zumachen.
Aber sie ist schon mal zugelehnt.
Sie ist schon mal zugeklappt.
Okay, gut zu wissen.
Ja. Taki, ich glaube, ich will jetzt noch ein bisschen auf den Weihnachtsmarkt.
Das ist eine gute Idee und anschließend Air-Hockey-Duell.
Ja.
Und dann würde ich sagen, liebe Leute da draußen, bitte abonniert uns, bitte empfehlt uns weiter. Das ist uns, es hilft uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und bewertet uns. Auch das hilft uns auf jedem Podcast-Portal, auf dem man uns hören kann, kann man uns mit Sicherheit auch bewerten. Lasst uns eine nette Bewertung mit netten Worten da freuen wir uns sehr drüber. Falls ihr uns live erleben wollt, geht auf tour.gefühltefakten.de und sichert euch ab dem 28.11. Tickets für unsere große Greatest Hits Deutschland-Tour. Wir wollten es erst die große Abschiedstour nennen,
ja.
Weil wir dann gedacht haben, das ist doch lustig, aber dann hatten wir Angst, dass Leute das ernst nehmen.
Mein Vorschlag war die große Stadion-Tour. Ich hatte auch Angst, dass Leute ernst nehmen.
Ja, fand ich auch lustig. Einmal, weil also die Abschiedstour, das machen halt, ich glaube, bestimmte Bands hatten schon 6 oder 7 Abschiedstourneen.
Ja, Ferox. Große Abschiedstour.
Vielleicht wollen die jetzt Vorband spielen.
Ja.
Bei Läden, wo dann immer großer Räumungsverkauf
steht. Ja, jeder Teppichladen, immer überall. Großer Räumungsverkauf.
Gefühlte Fakten, alles muss raus, Tour.
Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Brainstorming zu spät abgebrochen, Tour.
Ja,
jedenfalls. Es ist Greatest Hits Tour geworden.
Kommt vorbei, wir würden uns sehr freuen. Wir hatten
Fotoshooting dazu heute. Für das Tourfoto.
Ja, da bin ich mir auch noch nicht sicher. Ob die Idee aufgeht.
Ich find's irgendwie geil, aber irgendwie. Mal gucken.
Mal schauen.
Mich würde wahnsinnig freuen, wenn ihr rumkommt.
Mich natürlich auch. Und dann würde ich jetzt aber auch sagen: Christian, hast du ein Highlight der Woche?
Ich habe ein Highlight der Woche.
Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist, ich war beim Bäcker und ein Nachbar von mir war auch gleichzeitig beim Bäcker. Wir haben uns gesehen. Und wir haben beide so getan, als würden wir uns nicht sehen.
Fantastisch.
Das war fantastisch.
10 von 10 Punkten für diese Interaktion.
Der hatte für diese nicht stattgefundene Interaktion. Der hatte keinen Bock, sich zu unterhalten. Ich hatte keinen Bock, mich zu unterhalten. Wir haben beide einfach Franzbrötchen und Croissants bestellt.
Völlig akzeptabel.
Und haben nicht miteinander geredet. Und es war auch, also ich habe gespürt, dass er sich freut. Ich habe mich riesig gefreut. Und das war mein Highlight der Woche.
Dann gibt es doch den Gag von Parks and Recreations, wo dieser Typ mit dem Schnurrbart, ich kenne den Namen, ich
weiß
das nicht, Ron Swanson meint, sein bester Freund, der hatte Nachbarn, die haben 10 Jahre nebeneinander gewohnt und kein Wort gesprochen
ja.
Und ist bis heute sein bester Freund.
Ja, he's my best friend.
Und we still don't talk sometimes.
Ja. So. Ron Swanson, fantastisch. Das muss man auch nochmal gucken.
Parks ich habe das noch nie geguckt. Ich kenne das nur
über What?
Ja, und das ist von dem Macher Greg Daniels von The Office.
Ja, stimmt. Ist vielleicht meine liebste Comedy-Serie ever.
Parks and Recs?
Parks and Recreation, ja.
Ah, verrückt. Ich habe jetzt erst vor kurzem die Wissenslücke zu The Office geschlossen und The Office geguckt. Und irgendwie, ich kann diesen Fake-Doku-Stil. Ich brauche kurz eine Pause.
Das ist halt schon alt.
Ja, damals war es halt bahnbrechend.
Genau.
Aber jetzt, ich brauche eine Pause. Deswegen konnte ich mir Parks and Recs nicht im Anschluss
angucken. Versuch's. Also wirklich, ich weiß auch nicht genau, wie es gealtert ist, in so ein paar Jahre her.
Wäre lustig, aber wenn dann alle so tun, dauernd, als wären sie ultra schwul. Also, dann guckst du es wieder und merkst, das ist eigenartig.
Aber da habe ich erst einmal Aubrey Plaza gesehen und hatte instant einen Hollywood-Crush auf die.
Ja, jetzt fantastisch, jetzt wieder der Filmpodcast. White Lotus, auch eine geile Serie.
White Lotus, zweite Staffel rauskommen, dann
da spielt sie auch mit.
Emily the Criminal, Film mit ihr rausgekommen, absolut fantastisch. Black Bear mit ihr rausgekommen, absolut fantastisch. Beste Schauspielerin, meine Top 4 Schauspielerin.
Ja, ever. Und damit ist ein sehr gutes Schlusswort. Damit vielen Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.